Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Den, der das Übel hat, für rein erklären. Hat es sich ganz in Weiß verwandelt, so ist er rein. Dann noch Vers 45 und 46. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Unrein. Alle Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Soweit für jetzt aus diesem Kapitel. Ich möchte zuerst kurz die Einordnung geben. Wir sind ja hier im dritten Buch Mose, davor ist das zweite Buch Mose, das ist ja einfach. Und im zweiten Buch Mose, da sehen wir, wie Gott sein Volk erlöst aus Ägypten. Zuerst schenkt er Verschonung vom Gericht. Die Geschichte kennst du bestimmt auch. Da ging der Gerichtsengel durch das Land Ägypten und es gab eine Möglichkeit, Verschonung vom Gericht zu bekommen. Was war die Möglichkeit? Man musste das Passahlamm schlachten und das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle streichen. Verschonung vom Gericht durch den Tod eines Stellvertreters. Dann hat Gott sein Volk erlöst, indem er es durch das Rote Meer geführt hat, hat Befreiung geschenkt von den Ägyptern. Und was hat das Volk dann gemacht? Es hat das Lied der Erlösung gesungen, 2. Mose 15. Und in diesem Lied kommt schon ein Punkt vor, der dann das weitere Buch, 2. Buch Mose, inhaltlich bestimmt. Und da singt das Volk nämlich davon, dass Gott sie gebracht hat zu seiner heiligen Wohnung. Zu seiner heiligen Wohnung. Hallo. Wir haben einige Verse gelesen aus 3. Mose, Kapitel 13. Also nochmal ganz kurz, 2. Buch Mose, Gott führt sein Volk heraus aus Ägypten. Erstens Verschonung vom Gericht. Durch den Tod des Stellvertreters des Passahlammes, zweitens Erlösung, Befreiung durch den Durchzug durch das Rote Meer. Und dann kommt das zweite große Thema im 2. Buch Mose. Gott will wohnen inmitten dieses erlösten Volkes. So bekommt Mose auf dem Berg den Bauplan und die Beschreibung. Er sieht das Muster dieser Wohnung. Sie wird dann gebaut und am Ende des 2. Buches Mose zieht Gott ein. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt dieses Zelt der Zusammenkunft. Und dann kommt das 3. Buch Mose. Und da lernen wir, dass Gott darauf wartet, dass Menschen aus seinem Volk zu ihm kommen und in ihm an diesem Ort, wo er wohnt, ein Opfer bringen. Es fängt an mit diesen 3 freiwilligen Opfern, Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer. Ja, es gab auch Pflichtopfer im Fall von Sünde. Aber zunächst fängt Gott damit an, dass er sagt, wenn jemand will, freiwillig, dann soll er es so und so machen. Ja, Gott wartet darauf, dass die, die zu seinem Volk gehören, kommen und ihm Opfer, Dank, Anbetung bringen. Und dann verstehen wir auch gut, wenn man Gott nahen und ihm etwas bringen will, dann muss es ihm entsprechen. Gott ist ein heiliger Gott. Er sucht Gemeinschaft mit dem Menschen, aber es muss dann dazu passen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Deswegen sagt Gott, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Dieser Ort, wo Gott wohnte, musste durch Heiligkeit gekennzeichnet sein und auch die, die ihm nahen, mussten durch Heiligkeit gekennzeichnet sein. Und deswegen geht es nachdem so diese Opfer beschrieben werden, die Opfer an sich, dann die Ausführungsbestimmungen, das Gesetz, die Gesetze zu diesen Opfern, geht es dann auch um die Heiligkeit dieses Volkes. Das hat was zu tun oder Auswirkung auf das, was sie essen. Reine und unreine Tiere werden beschrieben. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt auch unser Thema, das Thema Aussatz. Aussatz war eine schlimme Krankheit. Und vielleicht das mal so als einen praktischen Gedanken, nur mal so in Klammern zum Mut machen. Gott interessiert sich auch für die Krankheiten, die in seinem Volk vorkommen. Ich meine, das macht uns Mut, oder? Ziemlich egal. Er sagt nicht, ich wollte das Problem eurer Sünden klären und dann habe ich euch irgendwann im Himmel. Nein, ihn interessiert auch das, was uns dann begegnet auf dem Weg. Er hat ein Interesse auch an den Krankheiten der Seinen. Das ist aber nur mal ein Gedanke in Klammern, denn an sich hat dieses Kapitel eine typologische Bedeutung. Und worum geht es dabei jetzt, wenn wir das so gesehen haben? Da geht es darum, dass die, die Gott nahen, er wartet darauf, dass sie heilig sind. Nun, dieser Aussatz ist ein Bild von der Sünde, und zwar der Sünde, wie sie wirkt und eine Person charakterisiert. Wenn jemand aussätzig war, dann war nicht mehr so wichtig, ob er blaue oder dunkle Augen hatte. Da war nicht mehr so wichtig, ob er nun ein großer oder ein kleiner Mensch war. Das Thema, um das es dann ging, war Aussatz. Das war das prägende Merkmal. Das bestimmte den Umgang mit ihm. Das bestimmte seinen Wohnort. Und so ist der Aussatz und das, was hier in diesen Kapiteln über den Aussatz gesagt wird, ein Bild von der Sünde, in der eigentlichen Bedeutung des Kapitels nicht so sehr von der Sünde bei einem Ungläubigen, denn es geht ja um das Volk Gottes, deswegen habe ich den Zusammenhang ein wenig vorgestellt, sondern um Sünde bei einem Gläubigen. Und zwar Sünde, die ihn charakterisiert. Nicht ein Fehltritt, eine Sache, die passiert und dann wieder sofort in Ordnung gebracht wird, sondern eine Sache, die ihn charakterisiert, ein böser Zustand. Darum geht es in der geistlichen Bedeutung bei dem Aussatz. Natürlich kann man manche Anwendungen auch machen auf Ungläubige und auch auf den Weg, wie sie gerettet werden können, wie sie Vergebung und Reinigung erleben können. Aber die eigentliche Bedeutung, da geht es um Sünde bei einem Gläubigen. Es gibt vielleicht drei besondere Merkmale dieses Aussatzes. Erstens, er war nicht heilbar. Nur Gott konnte davon befreien. Nur Gott konnte davon gesund machen. Alle die Ausführungsanordnung, die wir hier finden, geht es nicht um Heilung. Es geht um Reinigung, wenn einer heil geworden war. Aber nur Gott kann dieses Problem lösen. Nur Gott kann vergeben. Nur Gott kann uns helfen, wenn eine solche Sache vorkommt. Erstens, der Aussatz war nicht heilbar und er führte zum Tod. Das ist das, was uns die Bibel immer vorstellt, wenn es um Sünde geht. Sie führt zum Tod. Ich möchte an der Stelle dazu sagen, dass das nichts mit der Frage zu tun hat, dass ein Gläubiger nie wieder verloren gehen kann. Wer sich wirklich bekehrt hat, wer Leben aus Gott hat, wird das nie wieder verlieren. Er geht nicht mehr verloren. Aber Gott sagt uns trotzdem, Sünde führt zum Tod. Ich glaube, das verstehen wir auch gut. Ich weiß nicht, fährst du schon mal mit Papa und Mama in Urlaub? Der macht mal einen Ausflug. Da kommt er vielleicht irgendwo an einem Berg, an eine gefährliche Stelle. Und was sagt der Papa dann? Er sagt, passt auf. Wenn ihr da runterfallt, seid ihr tot. Passt auf. Seid vorsichtig. Der Papa wird nicht sagen, ist nicht so schlimm, ihr könnt ruhig toben, ihr müsst nicht aufpassen. Ich werde schon dafür sorgen, dass ihr nicht runterfallt. Das sagt der Papa nicht. Dafür ist es viel zu gefährlich. Er warnt euch, dass er natürlich alles tun wird, um euch vor dem Abstürzen zu bewahren. Das ist völlig klar. Aber was er sagt, Das ist Achtung, es ist gefährlich. Und so redet Gott auch, wenn er über die Sünde spricht, auch bei einem Gläubigen. Das ist der erste Punkt. Eine schlimme Krankheit, die nicht heilbar ist, die zum Tod führt. Zweiter Punkt, macht unrein. Macht unrein. Macht eben nicht nur krank, sondern auch unrein. Das haben wir ein paar Mal gelesen. Unrein. Der, der aussätzig ist, ist unrein. Und der dritte Punkt, Aussatz ist ansteckend. Ansteckend. Sünde führt zum Tod. Sünde macht unrein, Sünde ist ansteckend. Und wegen dieser letzten beiden Punkte war der Aussätzige nicht in der Lage, Gemeinschaft zu haben mit anderen. Er musste außerhalb des Lagers leben, für sich alleine. Er musste, wenn jemand sich ihm näherte, laut rufen, unrein, unrein. Er war nicht fähig für Gemeinschaft. Das sind Folgen der Sünde. Sünde macht unrein, Sünde ist ansteckend, Kontakt mit Unreinheit verunreinigt und Sünde macht unfähig, Gemeinschaft zu haben mit Gott und Sünde macht auch Gemeinschaft untereinander unmöglich. Das sind so die drei Merkmale bei dem Aussatz, die wir so mal zusammenfassend sagen können. Noch einmal, es geht also darum, dass bei einem Gläubigen ein böser Zustand, ein sündiger Zustand eintreten kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das wieder in Ordnung kommt. Das werden wir auch sehen. Diese Heilung wird Gott bewirken. Und dann sind natürlich einige Schritte auch erforderlich. Wenn wir das auf Sünde beziehen, da ist ein Bekenntnis nötig, da ist das Lassen dieser Sache nötig. Und darüber wollen wir jetzt etwas nachdenken. Der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, wenn ein Mensch in der Haut seines Fleisches eine Erhöhung oder einen Ausschlag oder einen Flecken bekommt. Ich möchte gerne 7 Formen dieses Aussatzungssatzes, Erscheinungsformen dieses Aussatzes in diesem Kapitel kurz vorstellen. Das Kapitel ist ja ziemlich lang und deswegen ist es schwierig, es so Vers für Vers anzuschauen. Aber wir werden diese 7 Formen mal so im Zusammenhang hintereinander sehen. Das erste, das haben wir gelesen, eine Erhöhung. Worauf könnte das hinweisen? Erhöhung. Wie gesagt, Hauptthema ist Sünde, die dann auch zu einem bösen Zustand führt. Was könnte Erhöhung für einen Aspekt sein? Ich meine, wir können an Hochmut, an Überhebung, Überheblichkeit denken. Und der Hochmut, er kann dazu führen, dass man aufbläht, dass man sich wichtiger nimmt, als man selber ist, dass man meint, nur die eigenen Ideen zählen. Und das kann ganz schnell zu Sünde führen und schließlich auch zu einem sündigen Zustand. Ich lese mal einen Vers aus dem ersten Buch Mose, aus dem vorletzten Kapitel, 1. Mose 49. Ich dachte da an die beiden Brüder, an Simeon und Levi. Und es werden mehrere Merkmale von ihrer Sünde gezeigt. Aber ein Merkmal ist, dass sie gehandelt haben in Hochmut und dass sie nicht Rücksicht genommen haben auf die Empfindungen ihres Vaters und auf das Wort, das man eingegangen war. Und das hatte dazu geführt, dass sie in Gewalttat gehandelt haben. Diese beiden, Simeon und Levi in Vers 5, sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen, ihre Anschläge. Ich lese noch einen Vers aus dem Neuen Testament. wo das mit dem Hochmut noch deutlicher wird, 1. Korinther Kapitel 8. Vers 1, geht mir um den Punkt aus der Klammer. Ich lese den ganzen Vers. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das ist die Gefahr des Hochmuts, und wir haben in 1. Korinther 8 gemerkt, dass sie auch schlimme Folgen haben kann. Vielleicht kann man daran bei der Erhöhung denken. Dann ist zweitens der Ausschlag genannt, und bei dem Ausschlag scheint mir der wesentliche Punkt zu sein, dass etwas, ein Problem im Inneren, ausschlägt und nach außen sichtbar wird. Da ist was im Inneren, vielleicht ein Krankheitskeim oder eine Verunreinigung oder eine Entzündung, und das wird dann nach außen sichtbar in Ausschlag. Ich möchte dazu auch mal ein Beispiel lesen, Jakobusbrief. Da ist auch etwas, das zunächst im Inneren ist, vielleicht hat es noch keiner gemerkt, aber dann wird es nach außen sichtbar. Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Neid und Streitsucht im Inneren hat vielleicht noch keiner gemerkt, aber dann auf einmal kommt eine Situation, und da kommt Unordnung, Zerrüttung und schlechte Tat heraus. Etwas, das im Innern war, wird nach außen sichtbar, so wie ein Ausschlag. Das dritte, was genannt wird, Erhöhung, Ausschlag, und jetzt kommt, oder einen Flecken. Und wenn man das Wort im Grundtext ein bisschen anschaut, dann sieht man, das ist ein hell scheinender Fleck. Fleck ist natürlich eher was Negatives, aber das Wort an sich zeigt, es ist was, das an sich schön ist. Der Fleck ist nicht schön, versteht ihr richtig. Aber ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist das, was wir in Hebräer 11 finden, dass da Sünde einen anziehenden Charakter hat. Und da falle ich drauf rein. Die zeitliche Ergötzung der Sünde steht in Hebräer 11. Und der Mose hat das begriffen. Das erscheint nur schön für den Augenblick. Aber wenn ich es dann mache, dann habe ich gesündigt. Und alle negativen Folgen treten ein. Jetzt haben wir schon diese drei Fälle. Erhöhung, Ausschlag, Flecken. Dann gibt es einen vierten Fall, den haben wir noch nicht gelesen. Ich lese den aus Vers 10. 3. Mose 13, Vers 10. Und besieht ihn der Priester, und siehe, es ist eine weiße Erhöhung in der Haut, und sie hat das Haar in weiß verwandelt, und ein Mal wuchernden Fleisches ist in der Erhöhung. Wucherndes Fleisch, das wurde direkt offensichtlich, und es ist Sünde, die direkt offen zutage tritt. Vielleicht unmoralische Dinge. Sünde, die direkt so als wucherndes Fleisch, so das, was aus der alten Natur kommt und offensichtlich dazugehört, direkt erkennbar wird. Wir könnten zum Beispiel denken an 1. Korinther 5. Da hatte einer eine Tat begangen, die begann man noch nicht mal in der Welt. Da war es eigentlich doch direkt offensichtlich, dass das etwas war, was nicht nach Gottes Gedanken ist, dass es etwas war, was aus dem Fleisch kam, wucherndes Fleisch. Trotzdem hatten die Korinther nicht entsprechend gehandelt. Dann gibt es einen fünften Fall in Vers 18. Und wenn im Fleisch, in dessen Haut, ein Geschwür entsteht und wieder heilt. Jetzt ist es ein Geschwür. Und wenn man dieses Wort mal in der Bibel nachsucht, nachliest, dann kommt es immer wieder in Verbindung mit dem vor, was Gott über die Ägypter gebracht hatte. 2. Mose 9, da finden wir das in dieser 6. Plage. Da waren Geschwüre ausgebrochen an den Menschen und an den Tieren im Land Ägypten. Und im 5, also ihr habt zum Teil aufgeschlagen, 2. Mose 9, Vers 9. Der Mose sollte Hände voll Ofenruß zum Himmel streuen. Dann Vers 9, und er wird zu Staub werden über dem ganzen Land Ägypten und wird an Menschen und Vieh zu Geschwüren werden, die in Blattern ausbrechen im ganzen Land Ägypten. Und wenn wir in das 5. Buch Mose gehen, wo Gott am Ende seinem Volk nochmal vorstellt, welche Folgen Gehorsam haben, Folgen, die mit großem Segen verbunden sind, wer dann aber gegenüberstellt, dass der Ungehorsam auch Folgen haben würde, dann nimmt er nochmal Bezug auf diese Geschwüre. Wenn sie ungehorsam sein würden, 5. Mose 28, Vers 27, dann würde der Herr sie schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit Ausschlag, dass du nicht wirst geheilt werden können. Diesen Gedanken so mitnehmen, dass es häufiger in Verbindung mit dem, was über die Ägypter gekommen ist, steht, dann können wir vielleicht daran denken, dass auch in unserem Leben Sünden wieder hochkommen können, die uns vor der Bekehrung gekennzeichnet haben. Zum Beispiel ein Thema in 1. Petrus 4. Da schreibt Petrus, die übrige Zeit, also die Zeit, die wir noch haben, ich sage es jetzt mal so, bis der Jesus kommt, die sollen wir dem Willen Gottes leben. Die vergangene Zeit ist nämlich genug, dass wir den Willen der Nationen getan haben, unter denen auch ihr, sagt Petrus, einst wandeltet. Vielleicht Sünden, die mit unserem alten Leben zu tun haben, vielleicht Sünden, die so mit unserer Umgebung, mit den Klassenkameraden oder wo auch immer wir hingestellt sind, zu tun haben. Das könnte auch in unserem Leben zu einem solchen Geschwür, zu diesem Aussatz werden. Dann gibt es eine 6. Erscheinungsform in Vers 24. Oder wenn in der Haut des Fleisches eine feurige Entzündung entsteht. Feurige Entzündung, das ist etwas, das kommt mehr plötzlich. Das auf einmal ist da eine Entzündung. Vielleicht können wir daran denken, dass da Begierde aufflammt und zur Sünde führt. Oder dass da ein Zornesausbruch ist. Könnte uns schon mal passieren, oder? Und wenn wir darin weitermachen, und wenn wir das nicht mit der Hilfe Gottes in den Griff kriegen, kann daraus ein böser Zustand entstehen. Etwas, was so schnell hervorbricht. Zum Beispiel ein Zornesausbruch. Jakobus schreibt, eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Dann ein 7. Punkt in Vers 29. Und wenn ein Mann oder eine Frau ein Übel am Kopf oder am Bart bekommt und der Priester besieht das Übel und so weiter. Übel am Kopf. Sachen, die mit unseren Gedanken zu tun haben. Vielleicht eine lehrmäßige Sache, die nicht in Ordnung ist. Es gibt einen Mann im 2. Buch der Chroniker, der diesen Aussatz bekam. 2. Chroniker 26. Das ist der König Usia. Er wurde König, als er relativ jung war. 16 Jahre alt. Und dann steht in Vers 16, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da hat er etwas für sich in Anspruch genommen, was ihm nicht zustand. Und dann steht in Vers, ja, erst muss man es noch wichtig zu sagen, kommt der Priester und er widersteht ihm und erklärt ihm, dass das nach Gottes Gedanken nicht richtig ist. Aber dann wird der Uzzia zornig. Und dann steht in Vers 19 in der Mitte, als er über den Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn angesichts der Priester im Haus des Herrn. Nun, bei Uzzia war es dann auch so, dass er getrennt von den anderen leben musste und er wohnte in einem Krankenhaus, steht in Vers 21, als Aussätziger. Er war vom Haus des Herrn, er war aus der Gemeinschaft, dem Volk Gottes, ausgeschlossen. Also ein Übel am Kopf oder am Bart, mehr mit unseren Gedanken, mit unseren lehrmäßigen Ideen. Und da kann auch Sünde entstehen und ein böser Zustand. So 7 Erscheinungsformen. Und ich glaube, Gott zeigt uns da einfach so die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite, wo wir einfach vorsichtig sein müssen im Blick auf die Sünde. Und dann gibt es einen Sonderfall. Und den möchte ich an der Stelle kurz vorstellen. Den hatten wir gelesen in den Versen 12 und 13. Und das ist interessant. Haben wir von diesem Sonderfall gelesen, dass der Aussatz die ganze Haut dessen, der das Übel hat, bedeckt. Vom Kopf bis zu den Füßen. Überall, wohin der Priester schaut, da nur noch Aussatz. Alles Aussatz. Und dann steht da, die Person ist rein. Das ist interessant, oder? Wir hätten genau das Gegenteil gesagt. Wir hätten gesagt, doch offensichtlich, der ist unrein. Brauchen wir gar nicht mehr einschließen, 7 Tage, brauchen wir gar nicht mehr untersuchen. Nein, dieser Sonderfall, da steht er rein. Ich glaube, die Bedeutung ist die folgende. Wenn er ganz bedeckt ist, wenn überall, wohin man sieht, der Aussatz erkennbar ist, dann kann der Aussatz nicht mehr weiterwirken. Er kann nicht weiter um sich greifen. Es ist in der geistlichen Bedeutung Sünde, die eingesehen wird, wo man keine Entschuldigung mehr sucht, wo man nichts mehr versteckt und denkt, oh, das sieht der Priester aber nicht. Nee, der Priester sieht es. Man steht da offen, man gibt es zu, man erkennt es, man sieht es ein, man bekennt es. Und das ist der Weg, um rein zu sein. Denn dieser Aussatz, das ganze Fleisch bedeckt, wenn man keine Entschuldigung mehr sucht, wenn man bekennt, wenn man zu dem steht, was geschehen ist, wenn man es einsieht, bekennt und lässt, dann ist das der Weg, auf dem es Reinigung gibt. Jetzt haben wir ein wenig diese Ausprägungen gesehen. Jetzt schauen wir uns noch etwas an, was soll denn passieren, wenn jetzt sowas erkannt wird, wenn jetzt ein solches Aussatzübel ausbricht. Das haben wir gelesen ab Vers 2 in der Mitte. So soll er, nämlich der, an dem dieses Merkmal erkannt wurde, so soll er zu Aaron, dem Priester, gebracht werden oder zu einem von seinen Söhnen, den Priestern. Und der Punkt ist der, man konnte nicht selber festlegen oder feststellen, ist es nun Aussatz oder nicht. Und im Blick auf unser Thema verstehen wir das gut. Wenn man auf einen verkehrten Weg kommt, dann fängt man selber an zu sagen, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Dann sucht man Entschuldigung. Nein, man ist da nicht klar im Urteil, im Blick auf sein eigenes Verhalten und vielleicht im Blick auf seinen eigenen Zustand. Man kann nicht selber beurteilen, ist das Aussatz oder nicht. Nein, der Priester muss das tun. Aaron, der Hohepriester, wenn er so alleine genannt wird, ist immer ein Bild von dem Herrn Jesus. Er ist unser Hohepriester und er hat einen klaren Blick. Er sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Er hat eine klare Beurteilung und diese Beurteilung ist weder zu scharf noch zu lasch. Die ist ganz nach Gottes Gedanken, in seinem Licht, bei Aaron, dem hohen Priester, Aaron, dem Priester, da ist es zu beurteilen. Oder zu den Söhnen, einen von den Priestern. Und wenn es die Söhne von Aaron sind, dann sind es solche, die gewohnt sind, in der Gegenwart Gottes zu dienen. Prinzipiell verstehen wir aus dem Neuen Testament, dass in unserer Zeit heute alle Gläubigen zu dieser Priesterschaft gehören. Der Herr Jesus, der große Priester, der hohe Priester und alle Gläubigen gehören zu dieser Priesterschaft. Aber wenn hier diese Priester genannt werden, die in einer solchen Sache in der Lage sind zu beurteilen, dann sind es eben solche, die wirklich gewohnt sind, in der Gegenwart Gottes zu dienen, die sich dort aufhalten und deswegen aus der Gegenwart Gottes heraus auch ein gutes, klares Urteil treffen können. Nun, dahin soll der, an dem dieses Übel entdeckt wurde, gebracht werden. Und jetzt soll der Priester dieses Übel besehen. Und wir sehen in Vers 3, dass es einen Fall gibt, wo die Sache klar ist. Am Ende von Vers 3 steht, so soll er ihn für unrein erklären. Die Sache ist also klar. Wenn wir diesen Vers ganz lesen, dann stellen wir fest, dass es mindestens zwei eindeutige Merkmale geben muss, wenn es ein solch klares Urteil geben kann. Vers 3, besieht der Priester das Übel in der Haut des Fleisches, also da ist dieses Übel. Dann, das Haar in dem Übel hat sich in Weiß verwandelt. Und zweitens, das Übel erscheint tiefer als die Haut. So ist es das Übel des Aussatzes. Also es müssen mindestens zwei oder drei, wenn man die Tatsache, dass da überhaupt was ist, mitzählt, müssen zwei oder drei eindeutige Merkmale da sein, bevor man eine klare Beurteilung findet. Da ist ein Übel, da ist so ein Ausschlag und dann ist in diesem Ausschlag ein Haar. Und das Haar hat sich in Weiß verwandelt. Wovon könnte das sprechen? Nun, hier sitzen einige, die haben recht weiße Haare. Einer steht. Aber hier sind auch einige, die haben keine weißen Haare. Die haben noch ihre normale Farbe. Blond oder dunkelblond oder noch dunkler. Und die, die noch keine grauen Haare haben, noch keine weißen Haare, das sind die, die sind gekennzeichnet durch Kraft, oder? Wenn das Buch der Sprüche mal studiert, dann stellt man fest, dass die Jünglinge gekennzeichnet sind durch Kraft. Und die haben in der Regel keine grauen Haare. Aber die grauen Haare, das sind die Alten und die sind nicht mehr gekennzeichnet durch Kraft, sondern die sollten gekennzeichnet sein durch Weisheit. Ich erinnere mich, war ich noch ziemlich jung, und dann waren wir eine Nacht durchgefahren nach England und dann kamen wir dort in die Versammlung und da war der Bruder Patterson, vielleicht kennt der eine oder andere ihn noch, und dann erkundigte er sich und dann erzählte mir ihm natürlich, dass wir die ganze Nacht gefahren waren. Und dann zitierte er so einen Vers aus den Sprüchen, aber er zitierte ihn nur halb. Da geht's darum, die Zierde der Jünglinge ist ihre Kraft oder so. Ja, hörte sich ja gut an, so in dem Gespräch. Ja, aber zu Hause habe ich den Vers mal gesucht und habe festgestellt, dass er weiterging. Nämlich, dass das graue Haar mit Weisheit zu tun hat. Und da habe ich gemerkt, was er mir eigentlich sagen wollte. War vielleicht doch nicht so weise, eine ganze Nacht durchzufahren, Aber das war so seine Art. Er hatte nur den Anfang zitiert und die eigentliche Botschaft, die konnte man dann als Hausaufgabe rausfinden. Ich glaube, das weiße Haar hier in diesem Fall zeigt eben, dass Kraft fehlt. Dass keine geistliche Kraft mehr da ist. Da ist ein Ausschlag und man weiß nicht genau, ist es Aussatz und dann stellt man fest, oh, das ist ein weißes Haar. Ist ja gar keine geistliche Kraft mehr in dem Leben. Im Leben dessen, wo da diese seltsame Erscheinung ist. Gar keine geistliche Kraft. Aber das alleine reicht noch nicht, um zu einer klaren Beurteilung zu kommen. Da muss man auch noch das zweite Merkmal erkennen. Es ist tiefer als das Übel, erscheint tiefer als die Haut seines Fleisches. Es ist also nicht eine oberflächliche Sache, sondern es ist eine tiefgehende Sache. Eine Sache, ich hatte das eben schon mal so gesagt, wo ein böser Zustand erkennbar wird, wo es nicht nur was mit der Oberfläche zu tun hat, sondern wo wirklich aus dem Inneren, aus dem Fleisch etwas Böses deutlich sichtbar wird. Und nur wenn mindestens zwei Merkmale eindeutig vorhanden sind, konnte der Priester direkt ein klares Urteil sprechen. Jetzt gab es aber genügend Fälle, da waren nicht zwei klare Merkmale da. Zum Beispiel Vers 4. Es erscheint so erstmal nicht tiefer als die Haut. Und das Haar ist auch noch nicht weiß geworden. Was soll der Priester machen? Er soll den, um den es geht, einschließen. 7 Tage. Das heißt, er soll 7 Tage warten. Natürlich soll man nicht so tun, als wäre alles prima. Die Gefahr der Ansteckung war ja da, aber er sollte warten. 7 Tage. Und dann sollte er nach 7 Tagen nochmal gucken. Vielleicht war es dann klar. Vielleicht aber immer noch nicht. Dann sollte er noch einmal 7 Tage warten. Und dann wieder schauen. Wir merken also, es ist große Sorgfalt nötig, um zu dem richtigen Ergebnis zu kommen. Ich meine, das ist ein Punkt, den wir auch an der Stelle jetzt schon mal so mitnehmen möchten für unser Leben, auch für das praktische Miteinander, auch als Geschwister, wie wir zusammengestellt sind. Da sehen wir vielleicht etwas bei dem anderen. Und ist es nicht so, dass wir oft ganz schnell sind, in einem Urteil? Vielleicht ist es sogar mehr als ein Urteil. In unserem Herzen verurteilen wir den anderen schon. Wie gesagt, es gibt Dinge, wo es ganz offensichtlich ist. Wucherndes Fleisch, hatten wir ja gesehen. Aber in vielen, vielen Situationen ist es gar nicht offensichtlich. Wir meinen vielleicht etwas zu erkennen, was nicht so zu dem passt, dass wir so gewohnt sind oder was auch immer. Wir meinen etwas zu erkennen und dann sind wir ganz schnell dabei, im Herzen ein Urteil zu sprechen. Wir lernen hier, dass das nicht geht. Erstens müssen wir selber geistlich sein, Priester, solche, die wirklich in der Gegenwart Gottes sich aufhalten und aus dieser Gegenwart Gottes heraus die Dinge besehen. Und dann sollen wir es sorgfältig anschauen. Wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann merken wir, dass nicht jedes weiße Haar gleich Aussatz ist. Ja, wenn wir gesagt haben, da ist fehlende Kraft oder geistliche Kraft ist nicht mehr da, dass das weiße Haar hier in dem Zusammenhang vielleicht davon spricht, nicht jede fehlende geistliche Kraft ist Aussatz. Es wird auch extra in diesem Kapitel das Problem mit der Glatze beschrieben, wenn die Haare ausfallen. Es konnte Aussatz an der Stirn entstehen, ja, aber nicht jeder Haarausfall war gleich Aussatz. Das wird deutlich unterschieden. Und ich meine, diesen Punkt, den nehmen wir mit, gerade auch wenn es um das Miteinander geht. Nicht jede Auffälligkeit, darf ich das mal so sagen? Nicht jede Abweichung von irgendeiner Norm, die wir so kennen, ist gleich Aussatz. Auf der einen Seite wollen wir im Blick auf Sünde und erst recht einen bösen Zustand nicht die Augen zumachen. Das geht nicht. Auf der anderen Seite wollen wir auch vorsichtig sein und nicht vorschnell ein Urteil im Herzen fällen. Ich glaube, dass wir das hier sehr gut lernen können. Der Priester musste sicher sein. Und solange es nicht offensichtlich und klar war, war die betreffende Person noch nicht für unrein zu erklären. Nun, wir werden dann sehen in Vers 6, 5, 6, 7, dass in dieser Zeit, wo die Sache unter Beobachtung stand, wo man die nötige Geduld mitbringen sollte, dass sich in dieser Zeit eine Entwicklung zeigen würde. Solange keine Entwicklung erkennbar wurde, musste weiter beobachtet werden. Vers 5, da steht noch, das Übel ist stehen geblieben und hat nicht um sich gegriffen. Dann sollte er nochmal eingeschlossen werden. Dann Vers 6, siehe, das Übel ist blass geworden. Da war es eine Entwicklung zum Guten, eine Entwicklung zum Besseren. Es hatte nicht um sich gegriffen, es war im Gegenteil blass geworden. Dann war es Ausschlag, dann war es kein Aussatz. Das ist die eine Möglichkeit, wie eine Entwicklung erkennbar wird. Es wird besser, die Situation wendet sich zum Guten. Aber dann Vers 7, wenn der Ausschlag in der Haut um sich greift. Und das ist eine Entwicklung zum Schlechteren. Und dann war die Sache klar. Und dann sollte der Priester auch ein entsprechendes Urteil sprechen. Er ist unrein. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir finden hier vier grundsätzliche Belehrungen, die wir auch mitnehmen können in unsere Zeit, wenn es um diese Frage Aussatz, böser Zustand und so weiter geht. Erstens, man kann das nicht selber beurteilen, sondern es muss im Licht Gottes beurteilt werden. Das Urteil des Herrn Jesus durch solche, die gewohnt sind, in der Nähe Gottes zu sein, um die Sache mit Gottes Augen sehen zu können, ist gefragt. Das ist ja schon so bei einem Fehltritt. Galater 6, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen zurecht. Und dann sagt Paulus noch dazu, indem du auf dich selbst siehst. Und war das nicht das Problem der Korinther? Dass sie keine Klarheit darüber fanden, was zu tun sei. Da ging es nicht um einen Fehltritt, 1. Korinther 5. Da ging es um Aussatz, um in diesem Bild zu sprechen. Aber sie hatten nicht Leid getragen. Sie waren selber nicht in einem guten geistlichen Zustand. Und deswegen fanden sie auch keinen gottgemäßen Umgang damit. Und das ist der erste Punkt. Das ist nötig, dass es geistlich beurteilt wird, dass es im Licht Gottes klar wird. Der zweite Punkt, es braucht mindestens diese zwei klaren Punkte, um zu einer guten, rechten Beurteilung zu kommen. Der dritte Punkt, solange es unklar ist, ist Geduld gefragt. Und ich denke, das empfindet ihr auch, dafür ist geistliche Kraft erforderlich. Warten können ist nicht unsere natürliche Kernkompetenz, oder? Warten, das ist immer schwierig. Wir wollen das doch schnell erledigt haben, oder? Ja, und dann ist ja auch die Heiligkeit Gottes. Ja, ist ja auch die Heiligkeit Gottes. Aber Gott möchte, dass die Dinge offenbar sind. Und solange sie nicht offenbar sind, müssen wir sie ihm hinlegen und diese geistliche Kraft haben, zu warten, bis er es offenbar macht. Und dann der vierte Punkt, es wird eine Entwicklung geben. Wenn es eine Entwicklung zum Guten ist, können wir froh sein. Wenn es eine Entwicklung zum Schlechten ist, wird es eben offenbar. Aber es wird eine Entwicklung geben. Wenn es wirklich Aussatz ist, dann wird es auch offenbar. Wenn es kein Aussatz ist, dann wird es auch offenbar. Und das lernen wir hier aus diesem Kapitel. Wir haben dann noch gelesen, und das hatte ich anfangs schon kurz gesagt, dass das wirklich eine weitreichende Konsequenz hatte, wenn der Aussatz festgestellt wurde. Der Aussätzige sollte seine, nein, hier steht nicht, dass er das tun sollte, Vers 45, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Das heißt, er sollte also erkennbar sein als einer, der aussätzig ist. Er sollte seinen Lippenbart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein, und er sollte alleine wohnen außerhalb des Lagers. Ich weiß nicht, wie ihr so denkt, wenn man so über den Aussatz nachdenkt, dann ist uns das klar, oder? Bei dieser gefährlichen und sehr ansteckenden Krankheit ist uns klar, es gibt keine andere Möglichkeit, als so zu verfahren, oder? Würde man nicht so verfahren, wäre über kurz oder lang wahrscheinlich das ganze Volk ausgerottet. Es gab keinen anderen Weg. Ja, man konnte vielleicht Mitleid mit dem Aussätzigen haben, aber es gab keinen anderen Weg. Es wäre sonst das Ende des ganzen Volkes gewesen. Und jetzt fragen wir uns mal, wie denken wir denn über Sünde? Sünde in unserem eigenen Leben? Sünde, wenn sie in der Versammlung Gottes vorkommt? Ist uns das auch so klar, wie wenn wir an den Aussatz denken? Oder sind wir mittlerweile doch irgendwie so abgestumpft im Blick auf die Sünde, dass wir das gar nicht mehr so empfinden und so als notwendig sehen, dass wirklich so konsequent gehandelt wird wie hier bei dem Aussätzigen? Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sind in dieser Gefahr, oder? Wie nachlässig sind wir oft im Blick auf Sünde in unserem eigenen Leben. Echte Buße, wenn wir wirklich gesündigt haben, ist das noch ein Thema? Oder denken wir, naja, passiert halt, ja, passiert allen anderen auch. Oder empfinden wir das noch, wenn ich in meinem Leben sündige, dass das wirklich eine Sache ist, die dem Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha viel Not gemacht hat? Wir gehen hier durch diese Welt und wir sehen auf Schritt und Tritt Sünde. Fragte mich jetzt in einer Jugendstunde eine junge Schwester, ja, ich habe jetzt da in meiner Klasse einen, der hieß Julian und der will jetzt Julia genannt werden, der ja, ist eigentlich ein Junge, aber will jetzt ein Mädchen sein. Wie soll ich denn dem gegenüber mich verhalten? Das ist doch Sünde. Gott will das doch nicht. Eine schwierige Frage, oder? Aber ich habe mal zurückgefragt, was ist denn mit dem anderen, der schon mit 2 oder 3 Mitschülerinnen zusammen im Bett war? Was ist denn mit dem? Haben wir uns dran gewöhnt, oder? Denken wir gar nichts mehr bei. Vor einigen Jahren sprach ich mit einem Bruder in Dillenburg auf der Konferenz und da sagte er mir, ja, vor 10 Jahren ungefähr, da lebte der Bäcker bei uns im Dorf mit einer Frau zusammen, aber die waren nicht verheiratet. Und da gingen alle Leute aus dem Dorf nicht mehr zum Bäcker in ihrem Dorf, sondern sie fuhren in den Nachbarort und kauften da die Brötchen. Und heute, sagt er, lebt der Bäcker mit einem Mann zusammen. Und alle kaufen Brötchen. Keiner kommt auf die Idee, den Nachbarort zu fahren. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich meine, dass wir in der Gefahr stehen, über Sünde nicht mehr so zu denken, wie wir darüber denken müssten. Es geht uns ja nicht darum, dass wir mit einem Plakat durch die Stadt laufen und die Leute alle anschuldigen. Darum geht's ja nicht. Aber es geht darum, für uns selber klar zu sein. Für uns selber einen klaren Blick zu haben im Blick auf Sünde. Wenn ich nichts mehr dabei denke, wenn mich das gar nicht mehr irgendwie berührt, dann wird es eine Auswirkung auf mein Leben haben. Dann wird auch bei mir die Hemmschwelle vielleicht zur verborgenen Sünde im gleichen Themengebiet runtergehen. Wir beim Aussätzigen, ja, das war klar, oder? Ging nicht anders. Aber wir wollen uns wirklich nochmal drüber, ja, nochmal Gedanken machen, nochmal im Licht Gottes wirklich überlegen, ob wir noch so über Sünde denken, wie Gott darüber denkt. Über böse Gedanken, über das Begehren von irgendeinem etwas, was einem anderen gehört. Da fängt's doch an, oder? Und wie gesagt, das ist nicht gleich Aussatz. Aber wenn wir nicht aufpassen, wird Aussatz daraus. Das ist das Problem. Vielleicht habt ihr gedacht, Aussatz, naja, ist ja nicht so ein erbauliches Thema. Aber ich glaube, es ist doch gut, dass wir uns einfach nochmal drüber Gedanken machen, was Gott dazu sagt und es auch so geistlich auf unser Leben anwenden, um einen klaren Blick für das zu haben, was in Gottes Augen Sünde ist, um auch wirklich die Gefahr zu kennen, die da ist, solange wir noch das Fleisch haben und das ist, solange wir hier auf der Erde leben. Ich glaube, es wird auch nicht besser, wenn man 80 ist. Also ich kann jetzt nur bis 52 sprechen, es ist bis jetzt nicht besser geworden. Es wird nicht besser. Und deswegen dürfen wir uns mit dem Thema beschäftigen, aber vielleicht auch gleich noch sehen, dass es im Werk des Herrn Jesus am Kreuz eine Lösung gibt. Thank you.